Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber noch mehr bin ich gerührt. Und ich bin nicht oft gerührt. Aber das sind so Momente, wo ich so Gottes Fügung spüre, wie er mich führt auf meinem Lebens- und Glaubensweg. Weil das, was ich beschrieben habe vorhin, dieses 2003, also dieses meine Nikodemus-Erfahrung, das war erst der Anfang. Ich dachte, das ist jetzt schon das, was ich alles jetzt schon weiß über Jesus und mehr wird mich nicht mehr überraschen. Aber ich hatte noch einen langen Weg vor mir, den ich gehen sollte und den ich die ganze Zeit natürlich gehe. Kurz nach meiner, würde ich sagen, Bekehrung oder nach dieser Glaubenserfahrung war ich natürlich, ich habe Gott kennengelernt, ich habe gebetet, aber ich war schon sehr in meiner katholischen Bubble und ich dachte mir so, okay, wenn ich in dem katholischen Kontext Jesus so begegnet bin, dann heißt das, dass er wahrscheinlich nur hier so sehr wirkt. Wahrscheinlich muss es so sein, dass ich langsam dass Gott meinen Horizont immer breiter gemacht hat. Als ich nach Polen gezogen bin, da habe ich auch andere Gemeinschaften kennengelernt von anderen Denominationen. Ich sah, als ich mit manchen gesprochen habe, wow, er redet von Jesus, von der Erfahrung, genauso wie ich. Also würden wir den gleichen Jesus getroffen haben. Und das hat mich die ganze Zeit dann noch irgendwie konfrontiert in mir, dass ich gesehen habe, okay, ich habe mein Schema, aber der Heilige Geist macht das, was er will. Und ich wurde dann zum Pastor geweiht 2018 und wie gesagt, wir haben schon einen Anruf bekommen, dass ich wieder zurück nach Deutschland kommen soll. Es hat sich ein bisschen verzögert. Ich dachte mir, warum? Aber dann später wusste ich, warum ich erst 2022 hingekommen bin. Die Brüder waren auch dabei. In Polen, in Łódź, in so einer Stadt, wurde von so einem Karol Sobczyk, heißt er, ein großes Treffen organisiert von Leitern, von Pastoren, Priestern, Ordensfrauen und Männern organisiert. Das waren fast 1000 Personen. Und wir haben 3 Tage daran verbracht, für die Einheit der Christen zu beten, uns gegenseitig auszutauschen. Und das war so eine starke Erfahrung. Und ich wusste, okay, ich sollte das noch erleben, bevor ich nach Deutschland komme. Und als ich in Concordia hier angetroffen bin und hier eingezogen bin, habe ich Concordia neu kennengelernt, weil ich kannte damals nur Concordia. Also von Remscheid bin ich durchgefahren nach Concordia und wieder zurück als Teenager. Und jetzt, als ich hier angekommen bin, dachte ich, wow, hier gibt es so viele Gemeinschaften um Concordia herum, so viele christliche Gemeinschaften. Und das war für mich so ein Zeichen, okay, Gott, wenn du willst, dass ich ein bisschen in diesem Dienst sein kann, dann bin ich da. Vor allem Concordia heißt Eintracht. Und ich dachte mir, okay, Gott, wenn du willst, dann gib mir ein Zeichen. Und deswegen dann auf einmal unsere erste Begegnung bei Wiener Würstchen, bei Jonas Klur. Und dann später in Neunkirchen und dann manchmal im Fitnessstudio. Wir reden über Gott, wir reden über Jesus. Das ist dann immer so, man ist natürlich total kaputt nach einem Sprint, nach einem Training, aber Zeit, um über Jesus zu sprechen, ist immer. Und das so, als würden wir es schon immer kennen. Umso mehr bin ich dankbar und es rührt mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich glaube fest daran, dass Gott für uns alle wieder etwas öffnet, wieder eine nächste Tür, ein bisschen Horizont erweitert. Okay, dann. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil das Thema ist natürlich so tief und so breit und ich will einfach nur das Wichtigste, was mich selber berührt, in dieser Szene mit der Samariterin berühren. Ich weiß nicht, ob wir, ich fange erstmal an, ich lese natürlich erstmal dieses Stückchen vor, damit wir hineinkommen in diese Atmosphäre und dann sage ich ein paar Wörter dazu. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufe, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Ich lese das Johannesevangelium, das 4. Kapitel. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in der Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hier hinkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Wir kennen das, wie es weitergeht. Aber kurz, dass wir ein bisschen verstehen, was da gerade passiert. Martin hat gesagt, er hat diesen Krug zur Hochzeit haben sie erst bekommen. Das passt zum Thema, weil damals war dieser Wasserbrunnen ein Symbol, ein Ort der Begegnungen. Man könnte sagen, man hat dort Rendezvous gehabt. Ein besonderer Ort der Beziehung, da wo Beziehungen beginnen konnten. Wir sehen zum Beispiel bei Abraham im ersten Buch Mose, der Diener Abrahams findet Rebekka für Isaak am Wasserbrunnen. Oder Jakob findet am Wasserbrunnen Rahel. Also die lernen sich dort kennen, lernen sich lieben. Ein Ort, da wo wir sagen, da wo sich Menschen kennenlernen und sich ineinander verlieben. Ein Ort des Rendezvous, des Dates, würden wir heute sagen. Deswegen ist es nicht zufällig, dass Jesus gerade zu diesem Zeitpunkt, wo diese Frau alleine im Brunnen ist, kommt Jesus zum Brunnen. Er schickt die Apostel einkaufen. Die mussten ja was zu tun haben, damit er ein bisschen Zeit hat. Nur für sie, für die eine Frau, die um 12 Uhr Mittag zum Brunnen geht. Wieso um Mittag? Warum ist das so komisch? Wir müssen daran denken, dort ist es nicht so kalt wie bei uns, dass wir, wenn wir ein bisschen Sonne sehen, uns sofort rauslaufen und ein bisschen uns sonnen würden. Und außerdem noch eine kleine Digression, was heute diesem dieses Heizungsproblem hier, wir hatten das heute Nacht und heute Morgen auch. Bei uns ist es heute auch kalt, deswegen haben wir das auch gleich. Das verbindet. Aber es läuft bei uns auch jetzt immer besser. Deswegen, wenn wir zurückkommen, haben wir wieder warmes Wasser. Genau, dort war es heiß. Die hatten dieses Problem nicht wie wir. Die hatten das Problem, dass es zu heiß war. Deswegen gehen die meisten Leute Wasser holen morgens oder abends. Diese Frau geht mittags, denn ihr ist es egal, dass es heiß ist. Sie will alleine sein. Sie will keinen Menschen um sich herum haben. Und die Frage ist, warum? Warum geht sie alleine und hat keine Hilfe und keine Freundinnen? Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch. Er kennt ihr Herz. Und er fängt an zu reden. Und sie fängt so ein bisschen oberflächlich an. Ihr redet über Jakob, über den Sohn, über das Vieh, das ihr getrunken hat, über den Krug. Jesus geht tiefer. Das passiert bei uns auch, wenn wir ins Gebet kommen. Wir reden manchmal über Sachen, die vielleicht wichtig sind, aber Jesus will immer tiefer mit uns seine Beziehung bauen. Und das ging auch so mit ihr. Und er spricht das Thema mit den Ehemännern an. Und hier platzt etwas in ihr. Sie spricht davon, dass sie, genau, das kommt dann später raus, dass sie 5 Männer hatte. Was heißt das? Das zeigt nämlich viel, wie sie sich fühlen musste. Es gab im 5. Buch Mose 24,1-4, lesen wir, dass es sowas wie einen Scheidungsbrief gab. Der Mann konnte der Frau einen Scheidungsbrief geben, aber es eine Voraussetzung, er musste beweisen, dass an ihr etwas Abstoßendes, etwas Ekelhaftes ist. Da war das kein Problem. Er schreibt einen Scheidungsbrief, gibt ihr und sie ist frei, er ist frei. Es reicht nur ein bisschen zu gucken und zu suchen oder einfach hinzuschreiben und beweisen, an dieser Frau ist etwas Ekelhaftes. Die Samariterin musste also so oft von einem Mann hören, du bist abstoßend, du bist eklig. Eine Frau, vor allem, ich glaube vor allem Frauen, wir Männern, wir wollen auch natürlich schön sein und so. Vor allem bei uns geht es vielleicht oft um vielleicht Stärke, Schnelligkeit. Aber Frauen vor allem sehnen sich nach Schönheit, damit sie das hören. Ich denke an meine Oma zum Beispiel, die ist 89. Immer wenn sie zur Nachbarin geht, zum Kaffee, fragt sie meine Cousins, sieht das so schön aus mit diesem Schal, mit diesen Schuhen und mit dieser Mütze? Und meine Cousinen sagen, Oma, du siehst wunderschön aus. Und sie freut sich dann immer, die ist ganz rot. Das kann ein paar Mal jede Woche passieren. Sie kann das nie genug hören, dass sie schön ist, dass sie wunderschön ist. Und die Tochter von meinem Bruder, sie ist 3. Ich war letztens bei meinem Bruder, bei meiner Schwägerin, bei den Kindern. Und meine Schwägerin hat gesagt, Tadeo, sag das Hanja, die hat neue Schuhe. Und sag ihr, dass du das siehst. Und ich habe gesagt, boah, Hanja, was für wunderschöne Schuhe. Und sie hat sich so gefreut. Und sie hat das gezeigt und wie das so schön passt mit ihrem dann Röckchen und so weiter. Und da dachte ich auch, wenn das mit 3 Jahren schon so losgeht, mal schauen, wie das mit 20 und 30 ist. Es wird bestimmt sehr teuer. Aber egal ob 89, egal ob 3, eine Frau will schön sein. Die Samariterin hat 5-mal von ihren Männern, dort wo sie sich nach Liebe gesehnt hat, nach guten Worten, hört sie, du bist ekelhaft, geh weg. Ich wundere mich nicht, dass sie mit keinem Mann, mit keinem an den Brunnen geht. Sie will einfach nur alleine sein. Du hast keine Kraft mehr, so etwas zu hören. Du hast Angst, du hörst es wieder. Und immer noch diese Frage im Herzen, werde ich irgendwann mal geliebt? Gibt es so etwas wie Liebe überhaupt auf dieser Welt? Und Jesus kommt zu diesem Brunnen, wo Leute sich lieben lernen und sich begegnen und dann später vielleicht heiraten. Wie oft ist das so in unserem Leben, dass wir uns so nach Liebe sehnen? Nach dieser tieferen Liebe. Aber wie oft auch diese Ehemänner diese 5, 6, 7, 10 Ehemänner uns finden, indem wir dann irgendwie oberflächliche Sachen machen, um diese Leere zu stopfen, indem wir länger im Internet sitzen als nötig, nochmal einkaufen gehen 3-mal und 1000 Dinge tun und manchmal in falschen Beziehungen stecken, dass wir irgendwie versuchen, diese Leere in uns zu erfüllen, statt Jesus das Herz zu geben. Und wir sehen, dass nicht nur sie nach Liebe dürstet, sondern Jesus dürstet auch. Er bittet sie, gib mir zu trinken. Gott bittet uns, er sehnt sich nach deinem Herz. Er dürstet auch. Das ist nicht nur so, dass sie dürstet, sondern Jesus dürstet nach dir und nach mir, nach deiner Liebe, nach deinem Herz. Ich habe mal so ein Zitat gehört, dass das Gebet, wenn wir beten, dann verbinden sich, dann begegnet sich die Sehnsucht von Gott und unsere Sehnsüchte. Das ist so das Moment, wo wir beten. Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, von diesem Brunnen, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Es wird in ihm zu einer Quelle, sagt Jesus. Ich weiß nicht, ob die Samariterin das sofort verstanden hat. Aber irgendwie, das musste etwas so was Berührendes sein in den Worten von Jesus, dass sie gesagt hat, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht hier hinkommen muss. Eine Sehnsucht nach dem Tieferen, nach einem Frieden, den nur Jesus uns geben kann. Und diese Erfahrung verändert alles. Diese Erfahrung, die ich in Concordia gemacht habe, damals als Teenager. Ich bin zurückgekommen nach Remscheid in die gleiche Wohnung, zu den gleichen Eltern, in die gleiche Schule. Das waren die gleichen Klassenkameraden, aber trotzdem war auf einmal alles anders. Ich wusste, ich bin im Bus gefahren. Manchmal war es laut, manchmal war es leise, manchmal war es zu voll, manchmal war es leer. Aber ich wusste, Jesus ist mit mir in diesem Bus und ich kann mit ihm reden und er liebt mich. Das verändert alles, das war viel wichtiger als 40 Millionen Lotto-Jackpot, ist glaube ich jetzt momentan, 40 Millionen. Es gibt nie so viel Freude, die 40 Millionen, wie diese Begegnung mit Jesus, da wo du spürst, er sieht dich. Es gibt so viele Milliarden Menschen auf der Welt und er sieht dich und liebt dich. Für die Samariterin war das so stark, so eine Erfahrung, dass sie es hinausgeschrien hat. Sie war noch nie so verliebt. Sie war noch nie so geliebt. Johannes schreibt, dass sie ihren Wasserkrug liegen gelassen hat. So nach dem Motto, das brauche ich ja nicht mehr. Ich habe jetzt das, woran ich mich immer schon gesehnt habe, nach dem lebendigen Wasser, den nur Jesus geben kann. Und Jesus sucht auch dich, er dürstet nach dir, von deinem Durst zu hören, dein Herz wieder neu zu gewinnen. Und es ist auch kein Zufall, dass Johannes nochmal schreibt, ein paar Kapitel weiter, wieder um 12 Uhr Mittag, dass Jesus am Kreuz hängt. Am Kreuz hängt und sagt, ich dürste, mich dürstet. Das sind die letzten Worte, die er spricht. Er stirbt für dich, um für dich aufzuerstehen. Aber er wollte dir nochmal sagen, denk daran, ich dürste nach dir. Du bist mir wichtig, für dich sterbe ich, für dich werde ich wieder auferstehen. Diese persönliche Erfahrung, dass er dich will, dein Herz, und er will sich mit dir und mit mir alleine an diesem Brunnen treffen. Auch wenn wir in einer Gemeinschaft sind, weil das hilft unfassbar. Es ist immer wichtig zu gucken, wie ist denn heute mein Herz? Wie sieht mein Herz momentan aus? Oder habe ich noch zu Hause 5 Ehemänner, wo ich mich mehr dran klammere, als an den richtigen, einzigen Ehemann, den Bräutigam Jesus? Paulus sagt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Das war für ihn so wichtig, dass er wusste, okay, Jesus ist für jeden gestorben, aber er ist für mich gestorben und für mich auferstanden und er hat mich so geliebt. Ich war verloren in der Sünde, in meiner Hochmut. Und er ist für mich am Kreuz gestorben, um mich zu retten. Was ist dein Brunnen in deinem Leben? Was ist dein Brunnen? Zu Hause? Hier? In deinem Alltag? Dass wir uns nochmal so Gedanken machen, wo finde ich denn wieder dieses Wasser, wenn ich mich so fühle, wie ich mich fühle? Manchmal sogar von den nächsten Mitmenschen abgestoßen. Das passiert auch manchmal. Wo ich weiß, okay, keiner wird mir so viel Frieden geben wie Jesus selbst. Jesus hat ja gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt euch sie überhaupt geben kann. Wo ist deine Quelle? Und ich glaube, vor allem in dieser heutigen Zeit brauchen die Menschen solche Quellen. Man fühlt sich hier sofort zu Hause, muss ich euch sagen. Als ich Martin kennengelernt habe, habe ich gesagt, ich habe mit ihm geredet, ich so, wow, der ist mir viel näher. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber als auch viele manchmal mit Christen in der katholischen Kirche. Als würden wir zusammen aufgewachsen sein in der gleichen Gemeinschaft. Wenn man so eine Christusbegegnung hat, dann spricht man in der gleichen Sprache. Dann redet man über den gleichen Christus, über den gleichen Heiligen Geist. Ich glaube, die Leute sehnen sich, so wie ich damals, ich wusste gar nicht, dass ich mich danach sehne, nach dieser Quelle, nach dieser Atmosphäre, nach dieser Chance, Jesus zu begegnen. Und ich glaube fest daran, dass dieser Ort auch so eine Quelle ist, wo die Menschen hier hinkommen können, um Jesus zu begegnen. Wir beten auch, dass Concordia so ein Haus sein kann, dass die Menschen dort in den lebendigen Christus begegnen können. Aber auch zum Thema Einheit der Christen. Ich habe diese Erfahrung gemacht, als ich noch in Polen gewohnt habe, dass dort, wo sich Christen verschiedener Denominationen, Gemeinschaften zusammentreffen, um zu beten, das ist so, als würde Gott nochmal in so einer, wie soll ich sagen, noch einer größeren, in einer größeren Dimension den Himmel öffnen. Die Projekte, die dort gemacht worden sind, wo mehrere Christen verschiedener Gemeinschaften was zusammen machten, das wurde so stark gesegnet. Und dort die Musikbands, die von verschiedenen Christen gemacht werden. Oder The Chosen, diese Serie. Man sieht, dass da Gottes Segen zum Quadrat gegossen wurde. Ich glaube sehr stark daran, dass Jesus sich heute sehr, sehr freut, dass wir zusammenkommen. Dass wir zusammenkommen und die Einheit suchen in Christus. Weil wir haben zwar vielleicht verschiedene Wasserbehälter, aber wir schöpfen von der gleichen Quelle. Das ist sehr schön zu wissen, dass wir von der gleichen Quelle schöpfen und dieses Wasser auch hinaustragen in dieses Land. Und ich glaube auch, die Samariterin, ich glaube, die hat nicht alle theologischen Fragen mit Jesus geklärt. Aber sie ist sofort rausgelaufen und hat gesagt, Jesus weiß alles über mich. Er liebt mich. Dass wir zusammen in diese Quelle, je näher wir jeder von uns an der Quelle, an Christus ist, desto näher sind wir aneinander auch. Und ich bin selber gespannt, wie Jesus die Kirche wieder zu eins macht, das durch die Sünde zersplittet ist. Er hat wahrscheinlich schon einen Plan. Paulus sagt, dass wir nur teilweise erkennen, aber der Heilige Geist wird uns zur Wahrheit führen, Schritt für Schritt und unsere Horizonten verbreitern und vertiefen. Das Schöne ist, wir können auch zusammen auf dem Weg sein, jetzt schon. Das, was wir jetzt machen, das ist schon ein nächster Schritt, da wo wir sagen, Gott, wir sind da. Wir preisen dich als unseren Vater und wir sind deine Kinder. Das wollen wir heute bekennen. Und Jesus sagt, und damit will ich diese Konferenz beenden, diese Worte kurz vor seinem Tod und Auferstehung, als Testament, bei dem letzten Abendmahl, da wo Jesus nur er gesprochen hat und auf einmal redet er nicht mehr zu den Aposteln, sondern blickt nach oben zu seinem Vater und sagt, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt wird es einfacher haben, an Christus zu glauben, wenn die uns lieben sehen, dass wir einander lieben. Ich glaube, das machen wir heute, das zeigen wir heute. Und lass uns zusammen beten, dass er uns zeigt, wie soll es weitergehen? Wo können wir wieder zusammen füreinander beten? Zusammen mit dem Herzen eins sein. Zusammen uns wieder begegnen. Dass wir zusammen erkennen, was will Gott für seine Kirche, für diese Welt in den heutigen Tagen, wo die Welt sich so sehr nach Christus sehnt. Was können wir der Welt geben? Wie können wir das vielleicht auch zusammen machen? Ich danke Ihnen wirklich für diese Einladung. Ich weiß, das ist auch ein Risiko, jetzt einen katholischen Pastor hier einzuladen. Was wird er sagen und wie wird das sein? Danke für dieses Vertrauen. Ich war vor 15 Jahren wäre ich auf sowas nicht bereit, auch auf so eine Beziehung. Und ich würde in meine katholische Gebetsgruppe auch keinen von der evangelischen oder baptistischen Kirche einladen. Das wäre für mich noch, ich weiß nicht, das könnte ich nicht mit meinem Gewissen damals vereinbaren. Aber letztes Jahr haben wir Pfingsten gefeiert und da kam ein, aus Österreich, aus Edinburgh, der Baptist, der Pastor Colin Symes, aus Schottland, was habe ich gesagt? Wie komme ich auf Österreich? Ich war letztens in Österreich, vielleicht deswegen. Schottland natürlich. Liebe Grüße, Colin, wenn du das hier siehst. Und es klappt langsam, versuchen wir Brücken zu bauen zwischen, dass auch meine Mitbrüder und Schwestern von der katholischen Kirche sehen, hey, guckt mal, die Christen von den anderen Gemeinschaften, wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wir sind alle so eins, dass man gar keine Ahnung hat, bevor jemand nicht sagt, woher er kommt, dass wir in verschiedenen Gemeinden gehen. Wir machen das auch Schritt für Schritt. Das geht nicht so einfach, nicht immer so nicht so schnell. Ich werde dieses Event nicht unbedingt posten auf Facebook, weil ich weiß, so viele in meiner Denomination verstehen das noch nicht, was ich heute hier mache. Ist kein Problem. Ich brauchte auch viel Zeit. Aber wir können schon mal die kleinen Schritte gehen, so wie Gott uns das zeigt, damit wir ein prophetisches Zeichen sind für die Kirche heute in Deutschland und Europa, auf der ganzen Welt. Danke dafür. Und am Ende bitte ich, wenn das klappt, würden wir uns kurz von The Chosen einfach nochmal zum Ausklang diesen Part von dieser Textstelle heute, da wo Jesus die Samariterin trifft, noch einmal anschauen, dass wir diese Szene nochmal genießen können. Diese Serie ist sehr bebetet. Ich glaube, der Heilige Geist wirkt so stark durch diese Serie. Deswegen genießen wir nochmal diese 6 Minuten. Vielen, vielen Dank.
Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte Bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Hm, das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur, dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem.
Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute, zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert.
Hör auf.
Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
Warum tust du das?
Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht vom Messias.
Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.